Hallo aus dem Bundestag.
Mit Stella Civcik
und Daniel Lücking. Und heute begrüßen wir euch im ersten Podcast nach der Sommerpause. Schon alles etwas eingerostet und irgendwie, ja, ist die Sommerpause im Bundestag irgendwie. Es sind sehr lange Sommerferien gewesen jetzt. Und nach dieser langen Sommerpause kamen gleich Zeugen, um irgendwie gleich die Vorsommerzeit wieder zurückzuholen. Das waren die ersten beiden Zeugen, die hatten wir beide schon erlebt im Ausschuss. Das war zum Zeichnen so ein bisschen ein bisschen neues Gesicht, wäre mal ganz schön gewesen. Wir haben uns, glaube ich, auch, wenn ich das nicht vorweggreife, gefragt, warum die Ladung der ersten beiden Zeugen so nochmal dringend angestanden hat. Also anscheinend gab es noch genug Fragebedarf an die beiden Zeugen. Der erste Zeuge war Horst Rüdiger Salzmann, Bundesanwalt am Bundesgerichtshof. Und er beschrieb jetzt dieses Mal, er machte auch dieses Mal wieder ein Eingangsstatement und beschrieb seine Aufgabe im Lagezentrum. Dieses Lagezentrum hat er eingerichtet und war auch damit, also direkt nach dem Anschlag, und war damit betraut, eben zwischen Polizeien und den Behörden zu vermitteln und Informationen auszutauschen. Also die Polizei, die Informationen, die von der Polizei kommen und die an die Polizei gehen sollen. Es gab auch Teambesprechungen, die jeweils morgens und abends stattfanden, zwischen BKA, LKA und der Generalbundesanwaltschaft. Und ja, diese Mittlungen zwischen den Behörden, das war seine Aufgabe.
Ja, und mit Herrn Salzmann ging es auch um grundlegende Fragen, die dieser Ausschuss hier die ganze Zeit schon behandelt. Und da ist vor allen Dingen auch die Einzeltäter-These zu nennen. Herr Salzmann hat da zu Beginn der Sitzung gleich darauf hingewiesen in seinem Eingangsstatement, dass er bei seiner Aussage vor dem Abgeordnetenhaus vom Tagesspiegel mehr oder weniger nicht korrekt wiedergegeben worden ist und man habe so ein bisschen die falschen Schlüsse aus seiner Aussage gezogen. Ich will jetzt nochmal versuchen, Herrn Salzmann hier diesbezüglich zusammenzufassen. Also er hat der Einzeltäter-These keine Absage erteilt und er hat sie aber auch nicht bestätigt, sondern er hat ganz korrekt beschrieben, dass man derzeit keine rechtssicheren und belastbaren Anhaltspunkte hat, um mögliche Mittäter mit diesem Attentat in Verbindung zu bringen. Und da hat er juristisch ganz korrekt beschrieben, nach dem Motto, okay, wir können jetzt momentan niemanden irgendwie habhaft werden, wir können niemanden anklagen, wir haben irgendwie keine ganz eindeutigen Beweise. Aber er trifft solche Aussagen als Jurist insofern wertfrei, dass er sagt, das heißt nicht, dass es nicht mögliche Beteiligte gab. Wir können sie nur momentan nicht nachweisen und können sie rechtlich nicht belangen. Das hat er dann gleich ganz zu Beginn seiner Aussage klargestellt und er war auch noch ein bisschen auf einer anderen Ebene kritisch mit der Presse bzw. mit einem Presseorgan. Und da ging es um ein Video, was vom Anschlagsabend aufgetaucht ist bzw. existieren soll. Man hat bisher keine Belege dafür, dass dieses Video existiert. Es gibt lediglich eine Beschreibung des Inhaltes, nämlich soll dieses Video zeigen, wie Sascha H. niedergeschlagen wird an diesem Abend. Und Sascha H., das muss man wissen, liegt ziemlich unmittelbar nach diesem Anschlag, liegt Sascha H. im Koma und kann insofern auch nicht befragt werden, was an diesem Abend passierte. Und Herr Salzmann hat nochmal klargestellt, dass er versucht hat oder dass sich die Generalbundesanwaltschaft auch bemüht hat, dieses Video zu bekommen und dass dies eben seitens des Mediums, was das verbreitet hat, wir hatten hier schon mehrfach Fokus und Herrn Hufelschulte als Thema im Podcast und auch in diesem Fall geht es exakt um diese Redaktion und diesen Autor. Und dieses Video ist eben nicht an die Generalbundesanwaltschaft gegeben worden und es ist noch nicht mal klar, ob überhaupt der Redaktion dieses Video vorliegt. Herr Salzmann hat dann auch noch mal ausgeführt, dass die Kopfverletzung, die Sascha H. erlitten hat, auch irgendwie sich nicht so decken mit dem, was da in dieser Videobeschreibung einhergeht, wo ihm offensichtlich mit einem Kantholz ein Schlag verpasst worden sein soll. Und Herr Salzmann hat dann heute nochmal die Verletzung beschrieben, die eher nicht darauf hindeuten, dass das ein Kantholz gewesen ist, sondern eher auf einen spitzen Gegenstand, der ein eher rundes Loch hinterlassen hat und was dann eben zu Problemen und eben zu diesem Koma auch geführt hat. Ansonsten, aus der Aussage von Herrn Salzmann, er ging auch nochmal darauf ein, dass eben es zwar diesen Mumu 1, die Kontaktperson vom Attentäter gibt und dass mit dieser Kontaktperson eben auch Kommunikation stattgefunden hat, auch zum Zeitpunkt des Anschlagsgeschehens, hat dann auch der spätere Zeuge nochmal beschrieben, auf den wir gleich noch eingehen. Aber man hat eben kaum Möglichkeiten, jetzt noch näher an diese Person heranzukommen, die man versucht hat zu ermitteln und wo man eben auch weiß, dass der im Zusammenhang mit der Tat eine mögliche Rolle spielt, aber er ist momentan eben nicht als Mittäter anklagbar, weil man ihm eben nicht habhaft wird, und das ist eben der Kern, den Herr Salzmann noch beschrieben hat. Stella, was fällt dir noch zu Herrn Salzmann ein?
Herr Salzmann wurde auch nochmal zu der Kontaktperson Bilal Benamar befragt. Und von Benjamin Strasser wurde er in dessen Kontext befragt, wie er denn die Abschiebung Bilal Benamars empfindet. Weil Bilal Benamar nach Einschätzung des Ausschusses als sehr überstürzt abgeschoben wurde. Der Zeuge sagte, dass bei Bilal Benamar keine weiteren offenen Ermittlungsansätze erkennbar waren und deswegen diese Abschiebung nicht als voreilig bezeichnet werden kann. Thema war aber, dass die Anhörung des Benamar als von der Qualität her sehr oberflächlich, sehr kurz empfunden wurde. Also dem Ausschuss liegt das Protokoll vor und das war immer wieder Thema, wenn man sich das anschaut, dass irgendwie so Apfeldiebe mehr rangenommen werden als Bilal Benamar und dass ja dieses Protokoll, wo er sich natürlich nicht selber belastet hat. Also warum sollte jemand, ein Verdächtiger, sich selber belasten? Also und damit jetzt noch nicht zum Aufklären des Falls großartig beigetragen hat. Aber diese Anhörung war Grundlage für die Abschiebung. Also auch Erläuterungen von Benjamin Strasser, dass zum Beispiel ein Wirt von einem Lokal, an dem sich Bilal Benamar und der spätere Attentäter am Vorabend des Anschlages getroffen hatten, ausgesagt hatte, dass sie sehr konspirativ gewirkt hätten in der Zeit, in der sie in seinem Lokal waren, und irgendwie da war irgendwie reges Gespräch. Selbst diese Aussage hat den Zeugen nicht zum Eindruck bringen können, dass da ein großartiges Kennverhältnis bestanden hat zwischen Bilal Benamar und dem Attentäter. Und irgendwie war Bilal Benamar für ihn so nach Anhörung und eben, er sagte, er hätte das Protokoll gelesen, diese Anhörung, was viele Zeugen gesagt haben, nee, habe ich nicht gelesen, aber das mit der Abschiebung, das passt schon alles. Er sagt, er hat es gelesen, kann sich nichts mehr erinnern, aber da daraufhin der Schluss gezogen worden ist, hat das alles seine Richtigkeit, und da gegen Bilal Benamar kein dringender Tatverdacht vorliegt, hat das alles seine Richtigkeit.
Ja, Herr Salzmann hat dann nochmal Gelegenheit bekommen, sich dieses Protokoll der Vernehmung von Bilal Benamar anzuschauen, hat sich das dann nochmal kurz durchgelesen und blieb dann aber auch bei seiner Einschätzung. Er sagte also, einerseits hätten die Ermittler nicht viel mehr in Erfahrung bringen können, andererseits habe es ihn ohnehin gewundert, dass Bilal Benamar so viele Äußerungen in dem Protokoll oder in dieser Befragung getätigt hat. Das fand er ein bisschen außergewöhnlich, aber letztendlich hat hat Herr Salzmann damit argumentiert, dass die Gesamtsachverhalte, die zu Bilal Ben Ammar existieren oder zusammengetragen worden sind, deutlich zu wenig gewesen sind für eine Anklage und dass er so vor dem Generalbundesanwalt auch keine weiteren Maßnahmen gegen Bilal Ben Ammar hätte rechtfertigen können. Es gab insgesamt zwei Aspekte, auf die er sich beziehen konnte. Das war einerseits eben dieses als konspirativ wahrgenommene Gespräch, wo man aber auch sagen kann, ja gut, es ist eine Beobachtung aus der Entfernung und man sieht die beiden, ja, aber dann wird es eben schon schwierig, weil die Inhalte fehlen. Und der andere Aspekt war, dass eben Bilal Ben Ammar lange Zeit verschwunden gewesen ist. Nur auch da kann man ja viel reininterpretieren, wo er denn gewesen ist. Und da ist auch nicht richtig nachgefragt worden. Und da gab es ganz offensichtlich auch keine Aussagen, die Bilal Ben Ammar diesbezüglich tätigen wollte. Und insofern fehlte Herrn Salzmann eine Möglichkeit, eine weitere Inhaftierung von Bilal Ben Ammar zu rechtfertigen. Die Parlamentarier haben ihm dann nochmal aufgezeigt, ich glaube, es kam diesmal von Herrn Strasser, dass Bilal Ben Ammar ja wegen mehrerer Delikte vorbestraft gewesen ist und dass man über diese Delikte doch auch eine Untersuchungshaft hätte rechtfertigen können. Zumindest so lange, bis das Smartphone, das Mobiltelefon von Bilal Ben Ammar ausgewertet worden wäre. Und auch da widersprach Herr Salzmann. Also er sagte, nein, das, was Bilal Ben Ammar an Delikten angelastet worden ist, das hätte nicht ausgereicht. Und insofern war auch Herr Salzmann dafür, Bilal Ben Ammar schnellstmöglich abzuschieben. Auch weil irgendwie sich der Eindruck gefestigt hatte, ja, möglicherweise lassen wir ihn frei und möglicherweise begeht er dann einen Anschlag. Hinterher, gut drei Wochen nach der Abschiebung, nachdem sie betrieben worden ist, hat sich ja dann herausgestellt, dass auf dem Handy Bilder vom Anschlagsort gefunden worden sind. Jetzt nicht vom Tag des Anschlages, aber von der Einfahrtschneise, die der LKW dann später gewählt hat. Und die Ermittler sind auch zu der Einschätzung gekommen, dass es sich bei den Bildern, die da auf diesem Smartphone gefunden worden sind, eben nicht um touristische Bilder gehandelt hat, sondern eben Bilder, die mit einer relativ eindeutigen Absicht oder mit einer nicht näher bestimmbaren Absicht zunächst mal geschossen worden sind, aber auf jeden Fall nicht touristische Bilder. Und Herr Salzmann hat dann noch die Aussage dazu genutzt, nochmal die VP01 zu stärken, Murat Cem, der immer wieder in der Kritik stand. Und Herr Salzmann hat dann nochmal ausgeführt, dass er, und so geht es ja auch sämtlichen anderen Kollegen beim Generalbundesanwalt, die bisher Äußerungen zu Murat Cem getätigt haben, dass sie keine Zweifel daran haben oder keine Hinweise auch darauf haben, dass Murat Cem mit nicht rechtskonformen Mitteln seine Informationen zusammengebracht hat. Und das deckt sich mit dem Bild, was rund um Murat Cem sowohl vom LKA NRW als auch von der Generalbundesanwaltschaft eben gezeichnet wird. Sie stehen hinter ihrem Top-Informanten, der ja auch im Abu-Walla-Verfahren und anderen Verfahren eine große Rolle spielt. Und das ist ja jetzt erwartungsgemäß keine große Überraschung gewesen. Und damit bin ich, glaube ich, dann auch bei Herrn Salzmann insoweit durch. Stella, hast du noch Ergänzungen zu Herrn Salzmann?
Mittlerweile nicht mehr, nein. So. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Zeugen, zu Hauptkommissar MG vom Bundeskriminalamt. Der Zeuge wurde befragt, unter anderem zu seiner Arbeit in der BAU City, zu seiner Aufgabe in der Asservatenkoordination. Und denn in dem Fall des Attentäters besteht ja immer die Kooperation mit den italienischen Behörden, da die Erschießung des Attentäters in Mailand stattgefunden hat und Deutschland nie die Asservate geschickt bekommen hat, sondern die Berliner Beamten nach Mailand gereist sind und sie zum Teil, wie der Zeuge heute sagte, sogar nicht gesichtet haben, sondern sie sich auf Aussagen der Beamten stützen müssen.
Ja, MG war sichtlich überzeugt davon, dass bei der Aufarbeitung des Anschlagsgeschehens und auch bei der Spurensuche im LKW und auch an der Leiche des erschossenen Attentäters, dass da alles korrekt gelaufen sei. Und da hat der Ausschuss heute sehr viel Zeit mit verbracht, ihm nochmal Fragen zu stellen, Fragen, die deutlich im Raum stehen und die dann teilweise auch Grundlage für Verschwörungstheorien sind. Es kursiert ja mittlerweile, dass möglicherweise der Attentäter den LKW gar nicht selbst gefahren hat. Grund dafür ist die Spurenlage am LKW. Dort gibt es nach Ansicht vor allen Dingen der Grünen und auch anderer im Ausschuss sehr wenig eindeutige Spuren, die dem Attentäter zuzuordnen sind. Es gibt wohl eine DNA-Mischspur am Lenkrad. Es gibt auch Fingerabdrücke an der Außenseite der Fahrertür. Und es gibt natürlich diese Spuren, die an Portemonnaie und Smartphone zu finden sind. Aber es ist sind insgesamt wenig DNA-Spuren gefunden worden und wenig Spuren an nicht beweglichen Gegenständen.
Die Aussage des Zeugen fand ich aber ganz interessant, das HTC-Handy betreffend, das Handy des Attentäters, was in der Kühlerhaube des LKW gefunden wurde, in der Stoßstange. Denn er sagte, dass dieses Handy sich während der Fahrt an Bord befunden hat, ist ziemlich klar, wenn man eben vom Bewegungsprofil dieses Handys ablesen kann, dass das auf jeden Fall diese Route mit dem LKW mitgefahren ist. Und vorher der Attentäter vor seinem Anschlag sich Beistand gesucht hat, eben bei Momo 1 zum Beispiel. Also gab viel Schriftverkehr, so steh mir bei und auch eben den Anschlag beschreibend. Und ab dem Moment, wo der LKW fuhr, gibt es nur noch Voice Messages, was eben dafür spricht, dass er gefahren ist und dann in dem Moment eben nicht mehr tippen konnte, sondern eben in das Handy gesprochen hat. Insofern ist, finde ich, ist sozusagen so metadatentechnisch, finde ich, ist die Anwesenheit des Attentäters im LKW durch dieses HTC-Handy eigentlich durch den Zeugen ganz gut belegt worden.
Und das HTC-Handy hat auch insgesamt ein noch größeres Bewegungsprofil geliefert. Also es war eben nicht nur zum Anschlagszeitpunkt nachvollziehbar, dass sich das Handy irgendwie beim Attentäter befunden haben muss, sondern es reichte eben weiter zurück. Man konnte abgleichen mit den Überwachungsaufnahmen von der Moschee. Man konnte abgleichen mit einem Treffen mit anderen an einem Berliner Möbelmarkt Pocodomene. Und auch in den Tagen davor hat dieses Smartphone wohl eine relativ lückenlose Historie geliefert, die jetzt eben M.G. dazu verleitet, zu sagen, okay, das ist schlüssig, das ist rund und das trägt und sorgt eben dafür, dass er die Zweifel an der Täterschaft des Attentäters überhaupt nicht hat. Er ist nochmal konfrontiert worden damit, dass eben dieses Handy nur in der Stoßstange gefunden worden ist, nicht in der Fahrerkabine. Hatte da auch keine Erklärung parat, wie es dahin gekommen ist und schiebt es mehr oder weniger auf das Nachanschlagsgeschehen zurück. Also er geht davon aus, dass einfach im Moment des Aufpralls des LKWs das Handy weggeschmissen worden ist, irgendwo in die Fahrerkabine oder heruntergefallen ist oder dass es auf jeden Fall der Attentäter nicht mehr gefunden hat und dass es möglicherweise im Zuge der Rettungsarbeiten dann von irgendjemanden genommen wurde, aus der Fahrerkabine herausgefallen ist oder herausbefördert wurde und dass dann jemand in der Nähe des LKWs einfach in diese Stoßstange gelegt hat. Alles relativ schwierig nachzuvollziehen, aber für M.G. auf jeden Fall der Beleg dafür, dass es keine weiteren Spuren braucht, die irgendwie diesen mutmaßlichen Attentäter den Attentäter in dieses Fahrzeug verorten. Und er bekam dann von Irene Mihalic noch vorgehalten, dass man andere Spuren, andere Beweisversuche gar nicht unternommen hat. Also es gibt gesicherte Faserspuren, die man an der Kleidung des getöteten Attentäters genommen hat, die bei den italienischen Behörden liegen, und die sind ganz offensichtlich auch nie mit den Faserspuren des Sitzes in der Fahrerkabine des LKWs abgeglichen worden. Das wäre natürlich noch ein wesentlich stärkeres Indiz, wenn man eben so den Attentäter noch viel deutlicher in diesem LKW verorten würde. MG begründet die Spurenlage auch damit, dass es gar nicht selbstverständlich sei, dass Fingerabdrücke hinterlassen werden oder DNA-Spuren hinterlassen werden. Die Grünen-Fraktion und auch andere sagen, naja, also er hat sich in dem LKW schon eine längere Zeit aufgehalten und dann wäre es erwartbar, dass dort mehr DNA-Spuren oder eindeutigere DNA-Spuren zu finden sind. Also es bleiben offene Fragen, was diese Spurenarbeit im und am LKW angeht, und die müssen aus Sicht des BKAs nicht mehr geklärt werden. Das hat MG hier heute mit seinem Auftreten eigentlich nochmal sehr deutlich gemacht. Man hat da abgeschlossen und findet, nein, es ist alles getan und die Täterschaft ist hinreichend belegt. Und das wird ein Dissens bleiben, denn die Grünen sagen also sehr eindeutig, dass sie in die Spurenlage, so wie sie jetzt dokumentiert ist, nicht vertrauen. Auch andere sagen, also hier sind wesentliche Spuren nicht aufgegriffen worden, nicht ausgewertet worden, wo sich möglicherweise noch ein Mittäter finden lässt. Zweifel kommen auch daran auf, immer wieder, ob der Attentäter überhaupt in der Lage war, diesen LKW zu fahren. Da heißt es dann, ja, der LKW ist groß, der ist 40 Tonnen schwer, wie bewegt man den durch Berlin? Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich eine LKW-Ausbildung durchlaufen habe und ich habe auch mit kleinen LKWs angefangen und habe trotzdem die Berechtigung, große LKWs zu fahren, und weiß eben, dass so ein LKW im Fahrverhalten sich nicht wesentlich ändert von der Größe her, von der Beladung schon etwas, aber wenn man das kalkuliert, kann man so ein LKW auch dann mit relativ wenig Fahrerfahrung meiner Meinung nach steuern. Und die wesentlichen Kniffe, um so ein Modell zu steuern, wie es da jetzt genutzt wurde, den Scania, die kann man sich eben auch möglicherweise über Internetvideos aneignen, also wo die Bedienung nochmal erklärt wird, wo andere Dinge erkennbar sind. Also ich halte es eben nicht komplett für unmöglich, dass auch mit wenig Fahrerfahrung so ein LKW bewegt wird. Es wird dann immer darauf verwiesen, dass der Attentäter in Tunesien auch einen 7,5-Tonner wohl mal bewegt hat und gelernt hat, damit zu fahren. Also nach meiner Bewertung reicht das aus. Und es steht auch im Raum, dass er einen möglichen Helfer hatte, mit dem er Fahrstunden genommen hat oder der ihm Fahrstunden gegeben hat. Das ließ sich wohl aus Telefonüberwachungsprotokollen ableiten, über die MG zwischendurch auch gesprochen hat, wo aber nicht ganz klar war, ob das irgendwie scherzhaft gemeint war oder mit welchem Ton das jetzt gesagt worden ist. Aber da gibt es wohl Hinweise. Also das ist auch ein Punkt, der wird insgesamt strittig bleiben. Gab es jemand, der ihn unterstützt hat? Gab es jemand, der vielleicht mitgefahren ist im LKW selbst? Auch da gibt es ja eine Zeugenaussage, wo jemand noch eine weitere Person im LKW gesehen haben will. Also insgesamt wird sich, glaube ich, dieser Komplex, wie vieles auch später in dem Ausschuss, nicht klären lassen, und es wird bei unterschiedlichen Auffassungen bleiben und dann eben halt ja, immer wieder Raum für Spekulationen lassen. Das zeigte sich heute auch wieder in der Aussage vom MG, der halt wirklich davon ausgeht, man habe alles getan und es besteht jetzt auch gar kein Grund, der Waffe noch weiter hinterherzugehen oder die Waffe überhaupt nach Deutschland zu holen, weil eben die Spuren, die auszuwerten waren, ausgewertet sind und so handhabt man die Geschichte, also so ein Mix aus Kostenorientierung, Desinteresse und nicht wesentlich weitergehende Fragen stellen zu wollen, nach dem Motto, okay, wir rechnen nicht mit Antworten, warum sollten wir die Fragen überhaupt jetzt noch stellen? Und damit sind wir mit dem zweiten Zeugen des Tages auch soweit durch und kommen dann zum eigentlich interessantesten Zeugen des Tages mal wieder, den wir dann so ab circa 21 Uhr endlich hören durften.
Genau, der erste neue Zeuge des heutigen Tages, Christoph Hammerstein. Christoph Hammerstein ist Sacharbeiter für islamistischen Terrorismus beim Verfassungsschutz und er wurde geladen in der Position des Sacharbeiters, der den das Sachgebiet Islamkreis gewisserweise in seiner Behörde entwickelt und aufgebaut hat und sich eben in dem Bereich spezialisiert und das Team aufgebaut hat. Als es darum geht, wie groß der Personenkreis ist, der Zielpersonen, mit denen er gearbeitet hat, sagte er, dass es im dreistelligen Bereich war und ja, Abu Wala gehörte dazu.
Ja, eine hohe dreistellige Zahl, vielleicht auch bis vierstellig hoch, hat er angegeben. Und ist aber auch nicht genauer geworden. Das kennen wir aus anderen Aussagen vom Verfassungsschutz schon, die wir da in den letzten ein, zwei Jahren gehört haben.
Ich fand interessant, dass er so die Rolle des Abu Wala so ein bisschen runtergespielt hat. Also weil bis jetzt war im Ausschuss er immer schon so der Kopf des IS in Deutschland und jetzt ist es so, ja, nee, also der, klar, der ist schon irgendwie eine zentrale Rolle, aber jetzt, er hätte sich da selber sehr überhöht. Also ich fand erstaunlich, für wie gering er die Rolle Abu Walas in dem Komplex gehalten hat. Interessant war aber eigentlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, wie die Vorstellung dieses Zeugen stattgefunden hat. Also zu Beginn geht es immer darum, die Person stellt sich selber vor und der Ausbildungs- und Werdegang und der eigene Einsatz der Person. Und dann kann ein Zeuge, eine Zeugin noch ein Eingangsstatement bringen, worauf der Zeuge verzichtet hat. Aber interessant war schon gleich, dass es die Anhörung gleich schwierig losging, weil es irgendwie nicht möglich war, aus diesem Zeugen einen Werdegang herauszukriegen. Er sagte sofort, er weiß nicht, ob das von seiner Aussagegenehmigung gedeckt ist und es sei irgendwie zu im Sachbereich irgendwie zu sehr verstrickt. Und es war irgendwie interessant, dass schon wirklich der Zeuge saß keine halbe Minute da, schon die zweite Reihe interveniert hat und Kollegen vom Verfassungsschutz und auch Herr Dr. Vogel gleich eingesprungen sind und gesagt haben, das könne er jetzt an der Stelle nicht so genau sagen. Und das war schon sehr beachtlich, das kann ich mich nicht erinnern, dass wir das schon in dieser Intensität im Ausschuss hatten.
Wir kennen das natürlich aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, ein rege einschreitendes Kanzleramt, ein rege einschreitendes Innenministerium, aber tatsächlich beim Untersuchungsausschuss hier Breitscheidplatz ist es ja schon gut 2 Jahre her, dass wir das zuletzt erlebt haben. Das war nämlich im ersten Sommer oder nach der ersten Sommerpause des Ausschusses und da unter einer gewissen Frau H. Frau H., wir haben sie in der Vergangenheit mit Klarnamen hier benannt. Angesichts dessen, was sich so ein bisschen abzeichnet, bleibe ich persönlich jetzt aus journalistischen Gründen auch bei Frau H., damit wir da auch nicht weiter angreifbar werden. Frau H. War ein ja, steht in einer besonderen Beziehung zum Verfassungsschutzzeugen. Sie war nämlich die Referatsleiterin des heutigen Zeugen und war insofern auch mit dem Fall des Attentäters befasst. Wie genau, hat der Zeuge heute nicht ausgeführt. Das blieb auch so ein bisschen nebulös. Er sagte, ja, damit war sie irgendwie befasst und dann auch nicht so richtig. Er ließ das im Unklaren, was darauf hindeutet, dass eben diese Sachverhalte in der Aussage am kommenden Donnerstag, wenn Frau H. hier vom Ausschuss erscheint, geklärt werden sollen. Aber Frau H. hat damals in der Zeit, wo sie den Posten von Herrn Dr. Vogel vom Innenministerium innehatte, sehr deutlich interveniert und das auch vor allen Dingen bei Aussagen, die den Bereich des Verfassungsschutzes betrafen.
Ja, zum Zeitpunkt des Anschlages war Frau H. kommissarische Referatsleitung und der Zeuge sagte, dass eben bestimmte Vorgänge und wenn sie eben wenn sie augenscheinlich interessant sind, auf ihrem Tisch gelandet sein müssen. Und zuerst sagte er das relativ deutlich und als ihm dann irgendwie klar war, oh verdammt, sie sitzt ja hier nächste Woche auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, ob es jetzt in dem Bereich, weiß ich jetzt nicht so genau, aber eigentlich sagte er, naja, sie war meine Vorgesetzte, also alles, was er weiß, wusste sie auf jeden Fall auch. Und insofern ist sie schon natürlich in der Position des BMIs, wie sie damals im Ausschuss gesessen hat, vor 2 Jahren, schon die Frage, also man muss eben ansagen, stehen sie in irgendeinem Verhältnis zum Ausschussthema, dass es in der Position, in der sie jetzt bei uns sitzen, hinderlich sein könnte. Und natürlich, wenn sie kommissarische Referatsleiterin ist, ist es natürlich, was die Ladung der Zeugen angeht oder auch die Auswahl der Akten angeht, es könnte einen Interessenskonflikt bestanden haben. Aber um mit dem ehemaligen Ausschussvorsitzenden Herrn Schuster zu sprechen, besteht da keinerlei Interessenskonflikt und auch diese Doppelagenten-Position der Frau H. Hätte keinen weiterreichenden Einfluss auf den Ausschuss. Wir werden es sehen und ich bin sehr, sehr gespannt auf die kommende Sitzung am 17.
Dramaturgisch ist das ein echt guter Abbinder, so über den kompletten Ausschuss hinweg. Nachdem Frau H. insgesamt 2 Jahre von der Bildfläche verschwunden war, kommt sie passend zum Showdown dann doch wieder in den Ausschuss. Brisant ist, dass die Anwesenheit von Frau H. Möglicherweise direkt vom damaligen Innenminister noch verfügt worden ist, nämlich Thomas de Maizière. Der war ja noch bis ungefähr März 2018 im Amt, weil wir erinnern uns, nach der letzten Bundestagswahl hat die Regierungsbildung und die Einsetzung ein bisschen länger gedauert und bis dann alle Dienstposten übernommen waren, war dann auch schon über den Untersuchungsausschuss beschlossen worden, dass der stattfindet und offensichtlich, so ist es damals durch die Presse gegangen, hat Thomas de Maizière sie als fähig angesehen und hat sie entsprechend in diesen Ausschuss eingesetzt. Da Frau H. aber für ihr Handeln selbst verantwortlich ist und da sie auch vor allen Dingen vorher schon im Bereich des NSU-Komplexes die parlamentarische Arbeit kennengelernt hat, kann man bei Frau H. durchaus sagen, sie hätte wissen müssen, dass sie in diesem Ausschuss nichts verloren hat. Und selbst wenn ein ranghoher Vorgesetzter wie der Innenminister himself oder der damalige Innenminister himself zu der Entscheidung kommt, ja, ich setze sie da rein, hätte zumindest Frau H. zu Beginn des Untersuchungsausschusses sagen müssen, ich bin die Frau H., ich habe folgenden Bezug zum Untersuchungsausschussthema und ich komme als mögliche Zeugin eventuell in Betracht. Lieber Ausschuss, gehen Sie damit um. Und dann hätte der Ausschuss das gemacht, was dann erst ein halbes Jahr später erfolgt ist, nachdem Frau H. an vielen, vielen Sitzungen teilgenommen hat, wo es auch um die Strategie im Ausschuss ging, wo es auch um ihr Fachthema ging, nämlich den Verfassungsschutz, und war dort anwesend und hat eben auch unter unseren Augen, unter den Augen des Publikums, sehr harsch interveniert. Und das macht insgesamt ihr Auftreten im Ausschuss sehr, sehr problematisch. Und ja, jetzt möchte Frau H. nur noch Frau H. sein, obwohl sie eben unter Klarnamen zu Beginn in diesen Ausschuss gestartet ist. Das ist, glaube ich, sehr bezeichnend. Und wir blicken mit Spannung auf die Sitzung in der kommenden Woche.
Genau, in der kommenden Woche am 17. September ist der nächste Ausschuss. Das heißt, am 18. September hört ihr die nächste Podcast-Folge dazu.
Ja, und es war heute wirklich ein gutes Aufwärmen für diese Sitzung nächste Woche. Man hat wieder gesehen, dass die Regierung interveniert, dass der Verfassungsschutz sehr angespannt ist, dass ein Zeugenbeistand dabei ist, der viel im Austausch gewesen ist. Und man merkt, sobald es um den Verfassungsschutz geht, wird es dann auch ja sehr, sehr spannend wieder. Und mein Lieblingsdialog von der heutigen Aussage, den möchte ich auch nochmal gerade wiedergeben. Danke an Martina Renner an dieser Stelle, die das dem Zeugen entlockt hat. Der Zeuge wurde eben gefragt, wie er zu den Einschätzungen kommt, was denn da in den Moscheen, vor allen Dingen in der Dick Hildesheim, mit Abu Wala in persönlichen Gesprächen besprochen worden ist. Und nachdem er dann so sich ein bisschen nebulös geäußert hat und ja, eigentlich auch nicht so richtig sagen konnte, worum es ging und ein bisschen was aufgeworfen hat und gemutmaßt hat, meinte er dann, dass seine Bewertung auf nachrichtendienstlichem Erfahrungswissen beruht, was er in der Zeit angesammelt hat. Und Martina Renner hat sich dann noch ein bisschen mit ihm unterhalten und meinte dann abschließend, das heißt, Sie wissen genauso wenig wie ich, um was es in diesen Gesprächen ging. Und darauf hat der Zeuge dann mit einem korrekt geantwortet. Also man gesteht sich ein, dass man in diesem Bereich ein bisschen mit der Glaskugel unterwegs ist und dass die offensichtlich mitunter sehr schlecht geputzt ist und dass man eben ja nicht sehr valide sagen kann in gewissen Bereichen, wie man zu seinen Einschätzungen kommt, aber man trifft sie. Und das verheißt dann doch schon wieder eine sehr spannende Verfassungsschutzthematik für die kommende Sitzung.
Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt in die Nacht und freuen uns aber auch weiterhin über Spenden via PayPal unter spende@uapod.berlin.
Bedanken uns ausdrücklich bei denjenigen, die das auch im Vorfeld dieser Sitzung wieder möglich gemacht haben. Es ist immer schön, wenn dann...
Vorkasse. Das müssen wir am liebsten.
Vorkasse zu Semesterbeginn. Einen schönen Gruß an den...
Herrn J.
Punkt, der sich hier sicherlich wiedererkennen wird. Und damit verabschieden wir uns aus dem Bundestag und sagen
Tschüss!